Herzlich willkommen zurück zu Tour Vielfalt. Hier spricht der Julian.
Hier spricht der Martin und wir haben heute einen dritten Gast bzw. Bruder dabei.
Der dritte Bruder. Hi, servus alle zusammen.
Das ist der Stefan, genau. wir wollen euch heute in dem Podcast erklären, wie es zu der neuen Produktion von der kleinen Besetzung kam, also zu Blasmusik in die Welt. Warum heißt es so? Wie sind die ganzen Eigenkompositionen entstanden? Und auch, wieso machen wir alles nur über Hutto Music, über unser eigenes Label? Und da möchte ich einfach mal quasi ein bisschen der Interviewer sein mit meinen zwei Brüdern hier. Sie sind beide, sind ja die Musiker auch bei der kleinen Besetzung. Und da würde ich gleich mal reinstarten mit der ersten Frage. Und zwar, warum überhaupt ein neues Album?
Warum neues Album, Stefan?
Ja, unser altes Album ist schon eine Weile her. Wir haben natürlich die ganze Zeit seit dem Album immer wieder jedes Jahr drüber gesprochen, wann machen wir wieder Neues. Und es war jetzt auf jeden Fall an der Zeit, endlich mal wieder was zu machen.
Ja, das war halt, das Gefühl war einfach da, endlich wieder was Neues zu machen. So, wir haben 2017 die erste CD gemacht und die Zeit ging einfach wirklich wie im Flug vorbei irgendwie. Und man hat jedes Jahr immer wieder drüber geredet und 2019 war es das Jahr, wo wir alle gesagt haben, hey, wir müssen wieder, wir wollen wieder, wir sollten wieder eine neue CD machen.
Ja, und die unterscheiden sich ja schon auch ein bisschen. Also das erste war ja schon sozusagen eine Cover-CD von einer großen Egerländer Besetzung, von der Originalbesetzung. Man hat quasi Egerländer Titel umarrangiert in kleine Besetzung. Und wenn man jetzt nochmal ein bisschen zurückschaut, die CD selber, was habt ihr noch so ein Gefühl? Gefällt sie euch immer noch so wie heute oder so wie damals auch die alte CD, also die Egerländer Spielereien-CD oder was sagt ihr da dazu?
Also wir sind ganz ehrlich hier, gell?
Ja, natürlich.
Also mir gefällt sie immer noch sehr gut natürlich, aber im Gegensatz zu der neuen hat man gemerkt, dass wir erwachsener geworden sind, auch wenn wir eigentlich alle schon lange erwachsen sind. Aber man hört jetzt einen Riesenunterschied, also künstlerisch wie spielerisch. So, man hört die Charakter, die sich weiterentwickelt haben. Aber nach wie vor finde ich die CD, die Cover-CD damals, eben, es war eine reine Cover-CD, wir haben uns 2013 das erste Mal getroffen und haben ein Video gemacht. So, und da haben wir Im Wäldchen aufgenommen und Gartenparker, glaube ich. Ja. Ja. Und da haben wir einfach irgendein Video ins Internet gestellt und da war es irgendwie klar, wir wollen einfach nur Egerländer Sachen arrangieren und in neuem Gewand präsentieren. So. Und da war es noch nicht klar, wo es hingeht im Endeffekt. Und genauso war es dann lang klar, dass mir die Egerländer mit, also von Ernst Morsch bis zu unserem Papa, dem Ernstle, dass wir es bis dahin quasi einfach das Archiv der Egerländer Musikanten bis zu dem Punkt, einfach bis vor 2 Jahren gefühlt, arrangieren und neu machen.
Ja, klar, natürlich. Also klar, wie alle Blasmusikanten sind wir natürlich auch mit den alten Hits aufgewachsen und spielen die, ob allein daheim oder auch jetzt in so einer Besetzung. Und es hat ja wahnsinnig Spaß gemacht. Aber natürlich hat jetzt auch über die letzten Jahre hat sich ja jeder künstlerisch so weiterentwickelt, hat irgendwie alte Songs transkribiert oder halt nacharrangiert oder ja, sich damit auseinandergesetzt. Und so kam das natürlich dann auch, dass wir ja künstlerisch uns alle in die Richtung weiterentwickelt haben, genauso wie musikalisch.
Ich glaube, dass wir auch durch die neue Produktion jetzt auch einige vielleicht neue Fans hinzugewinnen konnten. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, vielleicht noch ganz schnell in die ganze Bandgeschichte überhaupt reinzuspringen. Ihr habt gesagt, das Ganze hat 2013 angefangen, wo ihr euch getroffen habt, oder? Von wem ging das nochmal aus? Und man kennt ja die alten YouTube-Videos, die ja teilweise eben dann schon, kann man so sagen, durch die Decke gegangen sind mit über 1 Million Views, wo ihr einfach bei uns im Proberaum Rockenzell quasi gespielt habt mit Bierkästen im Hintergrund und alles drumherum. Und vielleicht da nochmal schnell quasi zur Erklärung, wie kam es überhaupt dazu, dass es die kleine Besetzung so jetzt gibt, wie sie jetzt auch heute da steht mit allen Charakteren und allen Musikern?
Also im Endeffekt war es so, dass mir ging es immer so, mir und Pedro ging es immer so auf Tour oft, dass wir einfach auch mal uns nicht nur bei der Egerländer und beim Umama treffen wollten, sondern auch mit unseren gleichgesinnten Brüdern und Kollegen von den Gruppen wie der Egerländer, dass man sich trifft und einfach mal ein bisschen jammt, ein bisschen zusammen spielt. Es war nicht klar, dass wir auch Egerländer machen unbedingt, aber wir wollten einfach, eigentlich ganz ehrlich, wollten uns treffen und was trinken und grillen.
Ja. So, eigentlich und ein bisschen was spielen.
Ein bisschen was spielen. Ja. Man hat es natürlich so Spaß gemacht, dass es das ganze Grillen und Trinken noch mehr Spaß gemacht hat. So, und ich glaube, erstmal die erste Initiative kam von mir, von Petro, dass wir darüber geredet haben, dass wir es machen wollen. Die nächste kam dann von jedem, der gesagt hat, hey, klar, lass machen, wir haben total Bock. So, und dann war jeder dabei, so direkt. Und dann haben wir uns im Proberaum Rock'n'Zell getroffen. Ja. Genau, und Stefan hat damals Rock'n'Zell gewohnt. Jeder hat bei jedem irgendwie daheim geschlafen. So, bei mir hat jemand geschlafen, beim Stefan hat jemand auf der Couch geschlafen. Und so ging es eigentlich los, dass wir uns einfach nur treffen wollten, um Spaß zu haben.
Ja, dann haben wir die Aufnahmen gemacht. Ja, und dann haben wir danach gemerkt, die sind ja gar nicht so schlecht. Und dann ging es aber vor allem natürlich dann im Netz einfach los, dass dann die Leute das ziemlich abgefeiert haben. Und dann haben wir natürlich daraus gemerkt, okay, komm, wir müssen da irgendwie mehr draus machen. Ja. Aber witzig war eigentlich schon, dass, wo wir uns getroffen haben, dass wir echt alles Mögliche gespielt haben. Also nicht nur unbedingt diese alten Egerländer-Sachen, aber wir haben gemerkt, irgendwie die Sachen, die taugen uns am meisten. Ja, und wir wollten uns dann auf die, in die Richtung dann spezialisieren, dass wir dann vor allem solche Sachen machen.
Ja, und das, am Anfang wollten wir wirklich einfach nur richtige, also was der Papa ja schon immer macht, immer wieder mal so richtige Klassiker rausgraben. So, ja. So Polkas und Walzer und Märsche rausgraben, die selbst der Papa noch nicht ausgegraben hat, aber das wahrscheinlich bald gemacht hätte dann. So, und das hat sich dann dadurch auch wieder voll befeuert, so dass da einfach wieder was Neues passiert ist, was dann Egerländer oder Papa oder uns alle auch wieder so ein bisschen noch reicher gemacht hat an dem Archiv, was es einfach gibt an Blasmusik und wie man es spielen kann.
Ja. Ja, bei den ersten Videos ist ja der Sebastian Höglau zum Beispiel noch nicht dabei. Wie ist es eigentlich da dazu gekommen, dass der dann erst später dazukommen ist?
Der hat 2013 die Kommunion erhalten. Der, ja.
Der durfte noch nicht. Der war noch zu jung.
Der war noch zu jung und der Papa und Mama von ihm haben gemeint, er darf erst mit 11 zu uns.
Ja. Nee, die wollten Anfang, nicht herfahren.
Ja, der hat Angst gehabt, so weit von daheim wegzufahren. Nee, im Endeffekt war es am Anfang wirklich so, dass wir einfach nicht an die Trompete gedacht haben. So, da haben wir einfach gedacht, ey, die Besetzung taugt uns so.
Wir haben uns alle durch die Egerländer kannt, oder? Ja, und der Max natürlich, der war bekannt durch den Pedro und durch dich und durch das, dass wir halt immer wieder bei Max in München gespielt haben.
Ja, und im Endeffekt war es dann halt irgendwann so, dass wir schon gedacht haben, dann wir brauchen eine dritte Stimme, wir brauchen ein Obligat, so, was das Ganze einfach nochmal reicher macht am Sound. So, das macht es einfach nochmal volumöser, so größer. Und dann hat der Moxl gesagt halt, ja, hey, er hat einen Kumpel da in München, der war die Höglau oder Petro kannten auch. Und es hat sich herausgestellt, dass das wirklich abartiger Egerländer Blasmusikfanatiker ist und ein Komponist und Musikant vor dem Herrn. So. Also wirklich.
Er hat perfekt reingepasst.
Perfekter Mensch für das Gerät so.
Also müssen wir uns alle eigentlich bei Max bedanken, dass wir Waschti kennen.
Okay. Ja. Danke, Max. Ja,
Max, du bist der Oberknaller.
Der Oberknaller. Oh, der war richtig gut. Ja, das war kurz quasi ein Einblick in die Historie, warum es die kleine Besetzung so gibt, wie es auch jetzt heute gibt. Und man hat ja auch schon rausgehört jetzt, was Stefan und Martin gesagt haben, auf der neuen CD, Blasmusik in die Welt heißt die, da sind ausschließlich Eigenkompositionen. Die alte CD war ja quasi so, dass es eben alles Cover waren. Warum habt ihr euch dafür entschieden, ausschließlich Eigenkompositionen auf die neue CD mit aufzunehmen oder zu machen, zu schreiben, zu produzieren?
Klar, das war eigentlich natürlich eine längere Frage, ob wir jetzt echt dieses ganze alte Repertoire von den Egerländern, das ja so viel tausend Songs umfasst, ob wir da einfach weitermachen, wie wir mit dem letzten Album aufgehört haben. Was bestimmt natürlich viele auch gewollt hätten, ja, wir selber natürlich auch, da haben wir echt dann lang diskutiert, aber eigentlich war es dann echt so, dass wir natürlich auch gemerkt haben, hey, wir haben so viel künstlerisches Potenzial in der Band und der Martin hat das mal irgendwo mal super toll geschrieben, ja, man kann ja natürlich dann auch stolz sein, wenn irgendwann mal Leute in einem halben Jahrhundert oder so unsere CD hören und sagen, boah, hör dir mal die Lieder an, das klingt ja mega geil und ja, wir sind natürlich aufgewachsen mit dem alten Sound, aber wir haben jetzt gemerkt, wir haben so viele Leute in der Band, die selber schreiben und selber arrangieren und da Bock drauf haben, dass das dann eigentlich schon klar war, komm, wir machen es jetzt wirklich auf eine ganz eigene Schiene.
Ja, eben, weil es ist ja auch so, dass eine Geschichte, also man hatte immer nicht nur immer von dem allerersten nur erzählt, sondern die Geschichte, wenn sie wirklich bedeutsam war, wirklich wichtig war, hat die irgendjemand immer weitergeführt. So, und wir haben halt jetzt empfunden, dass durch Papa seine Arbeit, die er wirklich grandios macht, so, und dass es einfach auch irgendwie der nächste Schritt wäre, einfach das Ganze wieder weiter aufzumachen und auch zu sagen, hey, es geht weiter. So, also ich empfinde es so, wenn ich mir vorstelle, irgendwann 50, 60, 70, 80, wie alt auch immer ich bin, und ich merke, da wollen junge Leute, die es einfach auf dem Kasten haben, die Geschichte weitererzählen, so, und denen Leute näher bringen, die Geschichte, die es eigentlich schon lange gibt, so, dann wäre ich mega stolz drauf und fände es total toll. So, und das ist eigentlich das Ding, dass wir im Endeffekt da neue Wege gehen wollten. Und eben, wie der Stefan schon gesagt hat, die Kreativität, die jeder von uns jetzt über die Jahre sich auch angearbeitet, angelernt hat und die er einfach auch besitzt, so einfach neu präsentieren, wo sich jeder entfalten kann. Weil es ist ja alles cool, das Archiv. Aber eine gewisse Handschelle ist es dann auch wieder. So, also böse ausdrückt. So. Und so finde ich es halt cool, dass man einfach irgendwie beides machen kann und dass es auch in Ordnung ist. Also ich meine, es ist generell ein mutiger Weg, sich so zu entscheiden. Und jeder durfte jetzt durch die Produktion seinen Einfluss, die er so die letzten Jahrzehnte, Jahre gelernt hat. Es geht ja schon los bei bayerischer Blasmusik oder böhmischer Blasmusik oder auch bei Pop und so, dass er das, oder moderne Blasmusik, dass er das quasi da einfließen lässt. So, und genauso seine Mentoren, das merkt man auch ganz stark. So, man merkt melodiöse Menschen, man merkt Leute, die einfach ganz krass künstlerisch sich da so echt ganz brutale Feinheiten machen wollen, weil es alles grandios ist. So. Und das trifft sich auf der CD. Das finde ich der richtige Weg eigentlich.
Was sicherlich sehr, sehr interessant ist, wie kommt es zu den ganzen Kompositionen dann einfach der kreative Prozess? Also wir haben jetzt insgesamt 13 Titel auf der neuen CD, 13 Einkompositionen. Und wie kommen die zustande? Also ist es so, dass es Stefan oder du jetzt beispielsweise, wenn man jetzt Blasmusik in die Welt, also den neuen Marsch von euch zwei hernimmt, wie kam das oder wie ist der entstanden? Wie ist da der Workflow gewesen?
Also ganz allgemein war es so, dass einfach jeder schreiben darf, der Bock hat zu schreiben. Und dann haben wir uns zweimal getroffen und haben das immer zusammengeführt. So. Ich selber persönlich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich irgendwas schreiben werde dafür. Also der Drang war da, aber ich habe halt gedacht, hey, ich werde mich mit dir ums Label kümmern und um ganz viele andere Sachen. Da habe ich einfach die Zeit nicht dafür. Habe aber dann für mich aber auch gemerkt, dass sowas Bestimmtes noch für mich halt fehlt. Das habe ich so gefühlt. Und dann habe ich den Stefan halt kontaktiert und so hat es ja jeder gemacht. So. Also ich persönlich, wenn ich was arrangieren will, wenn ich es mal mache, so, dann wünsche ich mir meinen Bruder, so, weil ich mit dem arbeiten will und arbeiten kann, weil es auf jeder Ebene sich irgendwie, jeder hat seine Probleme, wir beide, so, aber das trifft sich bei uns beiden so zusammen perfekt, fand ich jetzt halt. Die Erfahrung fand ich richtig toll. Und das hat jeder so gemacht, dass jetzt zum Beispiel der Pedro sich beim Waschi gemeldet hat, so der Moschi hat es für sich gemacht, aber hat sich auch beim Waschi gemeldet. So jeder, das ist ja auch völlig in Ordnung, jeder darf das jemandem anvertrauen, wo er wirklich denkt, dass er es anvertraut. So. Also wir vertrauen uns eh alles an. So, aber bei dem zum Beispiel hat man sich die Leute gesucht, genauso hat man gemerkt, wer hat die Kapazität gerade. Und eben in meinem Fall war das genau so, dass ich, für mich gab es nur den Stefan, mit dem ich mein noch sehr jungfräuliches Kompositionswissen teilen wollte. So.
Ist gut.
So, und bei den anderen hätte ich jetzt ein bisschen Angst gehabt wahrscheinlich, warum auch immer, hätte ich nicht haben müssen. Aber mit meinem großen Bruder habe ich gewusst, da bin ich einfach perfekt aufgehoben und der macht es einfach egal.
Hey, der Weg ist natürlich auch relativ gering, oder? Wir können uns dann einfach treffen, ans Klavier sitzen und zusammen dann das Zeug ausprobieren und da einfach kreativ ausarbeiten. Das ist ja schon eine Zeit, die man sich da gibt. Also das läuft ja nicht einfach so von der Hand, ja, sondern da ist man dann schon ein paar Stunden einfach dran und wenn man die Erfahrung noch nicht so hat, dann braucht es natürlich noch länger, aber deswegen halt immer jemand an der Hand zu haben, mit dem man dann einfach gern zusammenarbeitet, ist dann schon toll, weil die Kreativität zu zweit ist natürlich schon Wahnsinn.
Ja, voll, das glaube ich. Also ich habe es ja hier live miterlebt, wie ihr euch getroffen habt. Was ich mich frage, ist ja, wir haben uns ja quasi im Herbst eigentlich dazu entschlossen oder dann wirklich safe gesagt, hey, im Januar geht's ins Studio und habt ihr dann wann habt ihr angefangen zu komponieren? Ist es dann 2-3 Monate oder wie lange habt ihr beispielsweise jetzt für den Blasmusik in die Weltmarsch gebraucht, wenn man das jetzt einfach mal so in die Zeit zieht?
Also im Endeffekt wie es die anderen gebraucht haben, weiß ich nicht. Der Waschi hat schon was da gehabt auch, aber ja, hat auch direkt angefangen zu schreiben.
Alte Sachen.
Ja, also jeder hat einfach, es ging glaube ich mit der Entscheidung, ich weiß nicht ganz genau wann es war, aber irgendwann im Sommer letzten Jahres haben wir gesagt, wir wollen eine neue CD machen. Dann haben ein paar direkt angefangen, manche konnten noch nicht anfangen. Beim Stefan, bei mir war es so, dass wir eigentlich, also ich war auf kurz bevor ich auf Mutmama-Tour war, habe ich dem Stefan gesagt, lass uns einen Marsch schreiben, das fehlt einfach noch. Ja. So, und dann hat der Stefan gesagt, ja, aber das will ich, dass das du machst. So, und dann habe ich quasi eine Trio-Melodie auf Tour geschrieben, am Anfang der vierwöchigen Tour und dann vier Wochen nichts mehr. Habe das dem Stefan geschickt, er fand es cool, hat gesagt, mach was draus. Und dann haben wir uns Anfang Dezember irgendwann wieder getroffen, um unsere Köpfe zusammenzuhauen. Und Stefan hat mir immer so Hausaufgaben aufgegeben im Endeffekt. So, ja, jetzt mach den Teil. Was ich voll cool fand, weil das eine Hausaufgabe für mich war und das brauche ich so. So, weil ansonsten hätte ich es dem Stefan gegeben und gesagt, mach du jetzt fertig. So, und das fand ich mega cool. Ja, und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, von Woche zu Woche immer mehr, welchen Teile Stefan schreibt, welche Teile ich schreibe. Und dass der Stefan das Arrangement dann hauptsächlich baut, zwar mit mir zusammen, aber hauptsächlich baut, war auch klar. Da hat mir immer gesagt, so, jetzt mach deine zweite Stimme, mach deine dritte Stimme und such einfach. Und dann aber trotzdem dann wie ein Lehrer quasi drüber guckt hat dann Stefan und hat es dann perfekt zusammengesetzt. Oder?
Ja, hört sich gut an. Ja, klar, im Endeffekt, oder? Sagen wir mal, die Musik besteht ja vor allem aus Melodien oder sollte natürlich aus Melodien raus geschrieben sein. Und deswegen geht es immer darum, erstmal sich eine tolle Melodie auszudenken. Ja, dann brauchst du natürlich eine zweite Stimme und einen Bass machst du dann im Endeffekt und dann baust du ein ganzes Arrangement draus, das dann mit den Harmonien dann den Rest drumherum baust. Und also so sind wir jetzt bei dem Marsch rangegangen. Aber es war tatsächlich so, dass die anderen natürlich, oder sagen wir mal, viele Stücke, wie jetzt vom Max oder vom Vashti oder von mir ja natürlich auch, wir komponieren natürlich auch so ja viel. Deswegen haben wir natürlich mehr Stücke gehabt wie diese 13 Stücke, aber wir haben uns dann irgendwann dann halt dazu entschieden, diese 13 Stücke, wie sie dann so auf der CD sind, zu nehmen. Und da hat tatsächlich am Schluss einfach noch ein Marsch gefehlt. Und dann hat der Martin und ich gesagt, okay, komm, wir machen noch zusammen irgendwie einen modernen Marsch.
Genau, und wir haben uns quasi zweimal getroffen, um alle Stücke zu proben, aber unser Marsch wurde dann quasi im Studio geprobt.
Genau,
so, den also gab's die haben alle nicht erst gehört, als wir im Studio waren.
So, in der haben wir im Studio dann auch noch ein bisschen arrangiert.
Haben wir auch arrangiert. War eine Harakiri-Aktion so ein bisschen, aber wir haben es geschafft. Also wir haben eigentlich immer dran gedacht. Aber ebenso ist es ja auch so, dass ich meine, es ist ja wirklich ein Privileg, dass wir quasi das aus dem Egerner Pool machen dürfen so, und das auch so machen. Und dementsprechend glaube ich auch, gehen wir mit dem entsprechenden Herzblut und Demut und auch Energie daran, dass wir da wirklich alle denken, boah, wir müssen das in der Qualität der Egerner Musikanten machen, die sie seit über 60 Jahren hat, so die Geschichte. Und dementsprechend hat auch jeder das mit dem Ehrgeiz gemacht also mit der ganz großen Freude. So, weil der jeder mit Leib und Seele Egerner Musikant ist so, und die Geschichte auch wirklich völlig versteht und es auch so versteht, dass sie dankbar dafür sind, dass sie da die Geschichte dadurch weitererzählen. So. Und das hört man auf der CD megamäßig. Und ich bin da auf jeden sehr, sehr stolz, weil ich wirklich keinen Lieblingstitel eigentlich habe. Ich finde alle mega geil und man hat das Gefühl, das ist ganz kurz emotional, deswegen schreibe ich Melodien. ich mal jedem ganz nahe, so, ja. Finde ich, wenn man das hört. Und ich finde das echt von jedem grandios gemacht.
So, wir haben ja gehört, das sind dann 13 Stück. Wir hatten aber um einiges mehr. Wie wurde da eigentlich dann entschieden? Oder wer hat das vor allem entschieden? Und an sich ist ja schon verrückte Aktion, dass eigentlich ja der 13. Titel war dann noch den Marsch von euch zwei. Und die Jungs haben einfach darauf vertraut und den hat man erst im Studio geprobt. Also das hätte ja auch vorne nach hinten losgehen können.
Die sind halt einfach wirklich dumm.
Ja, okay, aber wer hat dann die Titel oder habt ihr die gemeinschaftlich entschieden, die 13 Titel dann am Schluss? Oder im D-Fall 12, weil den Marsch, ja, dürfen wir jetzt ja nicht mit reinzählen.
Nee, natürlich, das haben wir schon gemeinschaftlich entschieden. Also wir haben uns ja, ich glaube, Martin, ich glaube, dreimal insgesamt getroffen zum Proben, oder?
Zweimal.
Oder zweimal. Das dritte Mal war dann schon im Studio. Ja, und da haben wir natürlich immer gesammelt und dann immer gemerkt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Ja, klar, wir haben natürlich auch ein paar Arrangements von älteren Titeln sozusagen gehabt, die wir halt so anwenden wollten, aber das haben wir gesagt, okay, machen wir nicht. Und dann natürlich hast du so eine ganz klare Aufgliederung bei so einem Album, ja, wie viel Polkas, wie viel Walzer, wie viel Märsche, Wilsch und ja, und da haben wir natürlich dann ganz am Schluss gemerkt, wo wir das alles zusammengefügt haben, es fehlt tatsächlich noch ein Marsch, wir schreiben, irgendwie scheint es vor allem Polkas und Walzer. Und das Witzige ist eigentlich bei uns tatsächlich, dass wir vor allem Walzer irgendwie halt echt cool finden. Und aber wir haben jetzt total abwechslungsreiche Sachen im Endeffekt, ja. Moderne Polkas, richtig Egerländer Polkas, eher bayerische Polkas und melancholische Walzer und tänzerische Walzer, aber tatsächlich am Schluss hat halt noch ein normaler Marsch oder Konzertmarsch oder wie man es nennen mag, fehlt. Und das war dann klar, dass wir das noch brauchen, und das haben wir zwei dann einfach gemacht.
Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich, also wir haben einfach auch nur 13 Titel gehabt am Schluss. Beziehungsweise 12, oder?
Ja, die, auf die wir uns dann
fokussiert haben. Also wir haben jetzt keine 16 Titel gehabt, oder?
Nee, ich sag mal 15 waren es, glaube ich. Also es waren zwei, gab es noch, wo wir gesagt haben, das, die machen wir nicht.
Ah, stimmt.
Aber ja, im Endeffekt hast du ja so eine CD, hat ja meistens zwischen 12 und 15 Titel.
Ja, ja, und wir haben halt auf jeden Fall mal einen Gastkomponist dabei, von der Egeländer, der Nick Loris. So, genau. Also das ist der Einzige, der quasi auch was beigetragen hat, aber eine Eigenkomposition aus dem Egeländer Pool.
Genau. Die er so für uns geschrieben hat.
Die er also, quasi für die Spitzbuber geschrieben hat, genau.
Hey.
Ja, jetzt haben wir lange über die Einkomposition geredet. Jetzt geht es quasi, den nächsten Schritt geht es ins Studio. Das war Ende Januar. Und meine erste Frage ist quasi auch, was ist das für ein Gefühl für euch als Musiker im Studio? Gefällt es euch? Also beispielsweise mögt ihr lieber Konzerte oder ist dann doch der Druck mehr da im Studio, weil man wirklich ja perfekt artikulieren und alles, quasi da zählt es ja wirklich. Was ihr quasi aus dem Studio auch mitgenommen habt und wie ihr es findet, quasi im Studio zu sein.
Ja, wenn ich anfangen darf. Ist eigentlich total interessant, echt eine interessante Frage, was sich wahrscheinlich auch viele Leute so, die es vielleicht auch auf dem Amateurniveau machen, sich manchmal gar nicht so fragen. Aber also mir geht es persönlich so, dass das Studio für mich die vollkommene musikalische oder Höchststufe sozusagen ist. Also im Studio merkst du absolut, was du kannst oder was du vielleicht nicht kannst. Natürlich spielt man am liebsten auf der Bühne, weil natürlich die Energie vom Publikum und der Spaß da enorm ist. Aber so im Studio zu sein, ist schon enorm. Natürlich der Druck ist enorm, aber dann vor allem natürlich auch den Flow, den du haben kannst, wenn du mit solchen Kollegen spielst, ja, wo dann merkst, boah, Alter, wie läuft denn das jetzt gerade? Wie geil ist das denn? Ja, wenn dann so ein Stück das erste Mal einspielst und dann sagt der Philipp Heck im Regieraum, hey, kommt mal rein, hört euch das an, und dann gehst rein und denkst dir, was, das können wir ja so lassen. Ja, oder tatsächlich auch manchmal denkst du dir, oh nee, wie scheiße war denn der Übergang oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein geiles Gefühl im Studio. Aber natürlich merkst du ganz schnell auch, was du nicht kannst, ja, oder natürlich, was du kannst.
Ja, du hast gerade gesagt, ein Übergang. Also da liegt es nur an Tuba.
Ja, da gehöre ich auch nur dazu.
Nee, also ich gebe dem Stefan vollkommen recht. Es ist einfach so, dass du genau den Spirit, den eigentlich jede Band hat, aber gerade mir hier, dass du den auf der Bühne natürlich eigentlich, den hast du ja 60 Mal im Jahr. So. Und den im Studio, so wie bei uns jetzt, alle 3 Jahre mal. So. Und da ist das Ganze einfach noch viel intensiver. So einfach auch zu checken, boah. Also man ist da dankbar an jeden wieder, weil du machst wirklich keine Fehler. Also bei mir ist es manchmal so, dass wenn ich das rote Licht geht an, Philipp sagt, okay, Stefan, zähl ein, dass ich dann denke, boah, hoffentlich bin ich nicht der jetzt gleich kickst, jetzt und wir dürfen von vorne anfangen. Und ich würde behaupten, in den 3 Tagen sind insgesamt in der ganzen Kapelle vielleicht mal 2 Kickser passiert. So, und das passiert einfach nicht, weil die Typen, die Charaktere und auch die Leidenschaft, da halt genau am richtigen Platz ist. So. Und wie Stefan schon gesagt hat, man ist halt genauso nervös wie auf der Bühne. Im Endeffekt nur, man spürt das Ganze noch viel mehr, weil du da ja was machst für die Zukunft. Und du willst ja nicht der sein, der dann danach sagt, boah, da habe ich doch nicht alles gegeben. So, auf der Bühne gibst du auch immer alles, viel im Moment. So, aber das ist dann wirklich verpufft danach. So, ja, genau. Und im Studio hast du halt einfach die Möglichkeit, da deine Fußstapfen für die Geschichte niederzulegen. So. Und es geht halt vor allem mit der Qualität los, wie du das machst und wie du es spielen willst. Und das ist halt bei den Egeländer, das habe ich meinem Papa schon von klein auf bewundert, wenn ich da im Studio dabei war oder mir, genauso jetzt noch, so wie was es für eine handwerkliche Qualität hat, einfach, dass da einfach wirklich was eingespielt wird, was dann einfach fertig ist. So,
also ja, und dass da halt dann nicht auch irgendwie wahnsinnig nachgearbeitet, bearbeitet wird, ja, was mit der Technik heute in manchen Popproduktionen kannst, sondern dass da halt echt das, was du einspielst, oder zu 100% das ist, was rauskommt.
Ja, genau. Und das ist auch genau das, wenn du es nicht so bearbeitest, das ist genau das, was die was Leute, ja, die Leute dann, wenn die Leute daheim, also zu mir geht es mir auch oft, aber wenn du spürst, du hörst was an und du spürst, hey, das begeistert dich. Das geht nur ohne Denken. Mhm. Das geht nur mit Gefühlen. So und genau dann weißt du, dass es gescheit gemacht ist. So, und wenn es nicht so ist, wenn irgendwas unecht klingt und irgendwas überhallt oder was auch immer, wenn man hört, es ist zu produziert, da dann kommt es auch bei, also bei mir zumindest, sage ich jetzt mal, nicht annähernd so an, wie was, was komplett ehrlich gemacht ist. Und die Leute wissen es ja meistens nicht. Die Leute, die jetzt denken, boah, warum kommt es bei mir so gut an? Ach, das ist wahrscheinlich total krass produziert. So, aber nee, desto echter das ist, desto echter das ist, desto besser kommt es bei den Leuten an. So, deswegen sind Fehler auch mal zulässig.
Ja, allerdings. Gab es eigentlich einen Titel von euch oder gab es einen Titel, wo ihr sagt, an dem habt ihr am längsten gebraucht im Studio? Oder welchen gab es, wo ihr gesagt habt, so genau, okay, First Take, den nehmen wir so.
Also gab's das? Jetzt bin ich mal gespannt, ob es das gleiche ist. Also ich glaube, am längsten geprobt Spitzbuben vom Nick Loris, wenn wir gerade vorher das eh schon genannt haben, wie der Titel heißt. Also da haben wir am meisten gebraucht, weil die relativ technisch, vor allem vom Groove her virtuos daherkommt. Und ich glaube, am wenigsten geprobt haben wir der letzte Titel auf der CD. Oder sagen wir mal, der ging, glaube ich, als First Take fast durch. Ja.
Also jetzt bei der CD-Aufnahme war das eigentlich fast ein First Take, der letzte Titel. Ja. Auf jeden Fall. So, das ist einfach so.
Dürfen wir sagen?
Nein, nein, nein.
Ich glaube, wir haben es eh schon irgendwo
im Internet stehen. Das dürfen wir unseren Liebsten nicht antun.
Ohne Witz.
Das dürfen wir nicht angeben.
Für meine Liebsten.
Genau. Lass doch spoilern.
Ja.
Wir müssen spoilern. Nee, auf jeden Fall, es gibt ein paar Stücke. Mein Gott, Max zum Beispiel hat einen Walzer und einen Polka geschrieben, die wirklich sehr, sehr geil sind, aber die sehr, sehr nah am Egerland-Stil sind einfach. Ja. Und deswegen können wir das sehr, sehr, sehr schnell umsetzen. Nick, seine Polka zum Beispiel, wie die Polka heißt, wisst ihr jetzt schon, da hat der Nick selber eine ganz andere Vorstellung davon gehabt wie mir, allein vom Tempo. So, aber es ist eine Polka, die einfach ein Gefühl braucht. Und das haben wir, da haben wir am längsten gebraucht, zu entwickeln. Hm. Eine Stunde oder so.
Ja, aber, ja, eine Stunde.
Aber es war wirklich im Gegensatz zu allem anderen, haben wir da recht lang gebraucht eigentlich. So, weil es wirklich auch virtuos ist und es geht einfach wirklich um Feeling. So, wie fühlt man die Sechzehntel schnell, langsam, die Achtel, den Übergang, Pedro, so Sachen. Dass man halt
was
immer
ist wieder, da los?
Dass man, ja, deshalb geht es einfach wieder um Gefühle.
Wer einen Titel einspielt, wie läuft das ab? Spielt ihr denn einmal komplett durch oder sagt ihr, okay, jetzt spielt man bis Trio und dann hört man mal rein oder dass man da vielleicht auch ein bisschen Gefühl für die Zuschauer kriegt, wie das bei euch im Studio abläuft?
Sagen wir mal, wahrscheinlich wäre es bei fast allen Bands die gleiche Herangehensweise. Also man spielt es am Anfang einmal durch. Ja, dann kommt meistens vom Regisseur oder vom Philipp jetzt sozusagen bei uns das Zeichen, es war gut oder es war nicht gut. Also normalerweise sagt er, er sagt eigentlich immer auf psychologisch witzige Weise, also du hörst immer im Unterton. Meistens sagt er, Jungs, kommt mal kurz rein, hört es euch an. Und also wenn es gut ist, dann sagt er erstens, Jungs, kommt mal rein, hört es euch an. Und wenn es scheiße war, Jungs, kommt mal rein, hört euch das an. Aber du merkst halt immer sofort, in welche Richtung es geht. Und dann hörst du dir an drin, ja, und dann merkst du natürlich, ob es jetzt gut war oder nicht. Und dann sagen wir mal, wenn es gut war, dann spielst du es nochmal ganz. Ja, und wenn dann irgendwo eine Stelle nicht funktioniert hat, dann spielst du die Stelle. Aber sagen wir mal, wenn jetzt sozusagen als Gruppe Probleme dann beim zweiten, dritten Durchgang kommen, dann übernimmst du Part für Part. Ja, dann gehst du so erster Teil bis Trio, dann guckst du auch mal, ob der passt. Und dann, ja, aber ich würde mal sagen, dass man das eigentlich kaum machen mussten tatsächlich. Ja.
Also stückeln tut man wirklich nur dann, wenn es echt sein muss, so wie zum Beispiel 9 Stunden im Studio, hey,
ja, wenn man keine
Kraft mehr. Aber was auf jeden Fall gar nicht passiert ist, dass man zum Beispiel sagt, Tuba zuerst, dann der Rest drüber spielt oder sowas, weil das macht das Ganze wirklich tot. Mhm. So, weil das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, dass man das spürt, wenn man was zusammen gemacht hat.
Ja, da fehlt dann das Zusammenspiel einfach und die Interaktion vielleicht dazwischen. Zwischen Tenoren und Flügeln beispielsweise, was ja auch oft bei
ja, der Musik. Ja, ich glaube, tatsächlich halt eine Herangehensweise von, wo Bands auch unterschiedlich ticken, was sie natürlich auch unterschiedlich dann, oder wo das Augenmerk unterschiedlich dann sitzt. Und bei uns ist natürlich schon, dass wir harmonisch zusammen interagieren wollen, oder? Und deswegen eigentlich das immer alles zusammen aufnehmen wollen, ja. Und das haben wir eigentlich, ja, natürlich bei beiden CDs schon, aber wir wissen es ja alle bei anderen Produktionen, wo wir schon mitgespielt haben, dass es da auch anders sein kann. Aber bei der Egerländer-Produktion, ob große Besetzung oder kleine, geht es vor allem darum, dass man alles wirklich immer zusammen aufnimmt.
So, jetzt geht es wieder aus dem Studio raus. Das war ja ein Mittwochmittag. Was war das für ein Gefühl, als man da aus dem Studio dann rausgeht und weiß, okay, jetzt hat man die 13 Titel aufgenommen. Passt das wirklich so? Also ist man da dann wirklich zu 100% damit im Reinen, wenn man aus dem Studio geht?
Also bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir natürlich erstmal froh war, dass man es geschafft hat, weil es geht ja so los. Schaffen wir das wirklich, alles selber zu schreiben? Man ist nervös davor, klappt das alles im Studio, kriegen wir das in 2,5 Tagen alles rein? So, und da ist natürlich erstmal Erleichterung zu spüren danach. Da sind wir erstmal froh, dass es klappt hat. So, aber ich war einfach nur stolz auf jeden und war einfach nur glücklich, weil es echt geil ist. Also ich fand es einfach nur, also ich habe das Gefühl gehabt, wow, ich habe es mir gut vorgestellt, dass es gut wird, aber so geil hätte ich es mir echt nicht vorgestellt.
Ja, klar, also wenn man natürlich sozusagen so eine Zeit in so einem Studio für sich ja reservieren lässt, oder? Dann hat man sozusagen 2,5 Tage Zeit und in den 2,5 Tagen müssen halt die 13 Titel drin sein. Und wenn du da mal irgendwo irgendwie ein produktives Loch hast, ja, oder merkst, oh, jetzt sind wir alle irgendwie psychologisch angeschlagen oder es geht nicht vorwärts, dann kann es natürlich schnell zu Zeitdruck kommen. Aber das haben wir jetzt bei der Produktion tatsächlich gemerkt, da war kein Moment, ja, wo wir irgendwie wirklich mal im Loch waren. Es war zum Beispiel, da hast du richtig gemerkt, dieser Unterschied zur ersten Produktion, wie wir uns da schon weiterentwickelt haben als ganze Gruppe, war enorm jetzt bei der Produktion.
Ja, auf jeden Fall. Und das einzige Loch, das wir eigentlich täglich gehabt haben, war das, dass jeder um 9 im Bett war.
Oh ja, stimmt. Wir waren extrem.
Wir waren nie, also unsere ältere Ingener Kollegen, die würden uns dafür wirklich auf den Popo knallen.
mit der großen Band was aufnimmt, dann geht keiner um 9 ins Bett.
Ich glaube, ich war einmal richtig lang wach bis um 10:30. dann bin ich ins Bett.
Ja. Ja, aber das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn man auch wirklich, also wir waren da eigenverantwortlich drin. Also da gab es keinen Ernst Sutter, der da irgendwie den Hut auf hat oder sonst was, sondern ihr oder alle, die quasi eigentlich dabei waren, die mussten spielen, die mussten liefern und da konnte man sich auch nicht verstecken. Das ist bei der Kleinbesetzung natürlich eh so, weil ihr seid ja alles Solisten. Da gibt es nicht nochmals einen zweiten, der eure Stimme spielt, sondern da muss jeder einfach fit sein. Und klar gibt es da auch den Punkt, wo der Martin gerade vorher gesagt hat, niemand möchte derjenige sein, der verkackt. So. Und das merkt man einfach dann im Studio. Das
ja, aber natürlich willst du ja auch so nicht spielen. Also, eben, also ja passiv spielt ja nicht. Also das macht ja bei uns keiner. Aber trotzdem hast du es natürlich immer im Hintergrund, im Hintergedanken, dass es nicht wegen dir sein sollte.
Ich kann mir auf jeden Fall noch an den Moment erinnern, als Philipp uns die ersten Aufnahmen durchgeschickt hat. Ich glaube, wir haben Martin selten so lang an einem Stück Grinsen gesehen, weil er einfach nur total zufrieden war, total glücklich. Und ich will gar nicht wissen, was glaubt ihr beide, wie oft ihr das Album jetzt schon gehört habt oder durchgehört habt?
Ja, ich sehe es immer, glaube ich, bei meinem Laptop wird es immer angezeigt. Ich glaube jetzt 10 Mal oder so habe ich es wahrscheinlich jetzt durchgehört. Aber wahrscheinlich der Martin viel mehr.
Okay, dann pack mal 3-0 hin dran. Ja, ich habe es ja, also, aber auch aus gewissen Gründen öfters gehört wie du, so, zu denen wir ja auch noch kommen. So, aber ich habe das wirklich sehr, sehr oft angehört am Anfang. Aber es ist bei mir generell so, wenn ich was, auch bei Mutmama, wo ich dabei bin, das höre ich danach einfach ewig oft an und dann irgendwann nicht mehr.
Ja, aber das Witzige ist ja eigentlich, dass man wenn man selber so eine CD produziert, dass man es natürlich schon so oft gehört hat, bevor es die anderen zum ersten Mal gehört haben. Und dann da eigentlich schon, da fängt es dann schon an, dass man sagt, oh, ich kann es nicht mehr hören.
Aber das gibt es tatsächlich. Aber ich habe beispielsweise das Album auch direkt, glaube ich, den ganzen Tag einfach laufen lassen während dem Arbeiten und auch in der Mittagspause und so. Und das gibt schon natürlich den Moment, das kennt ja jeder von uns, dass man irgendwie was zu viel hört. Aber wenn man dann eine bestimmte Pause dazwischen hat, wie, keine Ahnung, eine Woche oder so, und das dann nochmals anhört und das dann immer noch unfassbar gut findet und einfach geil, dann glaube ich schon, dass es einfach den Moment dann auch ziemlich glücklich oder einen ziemlich glücklich macht, wenn man einfach weiß, ey, die CD, so wie sie jetzt einfach ist, ist wirklich, also absolut top und man hat abgeliefert.
Ja, auf jeden Fall. Und für mich gibt es, also ich habe dann mal eine Woche oder 2 Wochen das nicht angehört, aber trotzdem habe ich, also ich habe noch nie so viel Ohrwürmer gehabt von der CD, wie auf der jetzt zum Beispiel. Also ich meine wirklich, es gibt 6-7 Titel, die ich immer wieder pfeife und das erst danach check, dass es gerade ein anderer Titel ist, wie der, den ich gestern pfiffen habe. Oder genauso, huch, jetzt pfeife ich gerade eine Stelle, die ich eigentlich seit 2 Wochen nicht gehört habe. Huch. So, und das ist einfach, also jetzt geht mir dann in dem Moment so, ach, jetzt pfeift man es halt 2 Minuten und jetzt checkt man erst, dass es, also das ist so abgespeichert und anscheinend ist das so tiefgründig wichtig für mich und das gefällt mir anscheinend so brutal, dass es einfach auch nach 2 Wochen wiederkommt. So.
Ja, also wichtig für mich war natürlich auch immer die, war, glaube ich, beim ersten Album auch schon so, die Momente, wir nehmen natürlich so ein Album auf und es ist ja jetzt, wie da jetzt im Januar war das und dann danach bist du ja wieder auf Tour mit der großen Besetzung Und wenn dann so den älteren Kollegen im Bus die Aufnahmen zeigst, oder? Und wenn die dann Gänsehaut kriegen oder so, dann bist du natürlich total überzeugt davon, dass du sagst, wow, das ist geil.
Also ich war höchstgradig nervös
vor dem Moment. Ja, das sind wir ja immer, wenn wir das denen zeigen. Ja.
Also ich meine, da haben wir einfach auch einen anderen Background wie alle anderen in der Band, weil wir der Papa haben, weil wir Sachen schon seit Jahren mitkriegen. So, wie der damit umgeht, mit Sachen den Kollegen zeigen und. So, und ich, das macht er vollkommen richtig. Und ich, also meine, das ist ja bei uns allen so, dass jetzt von mir gesprochen der Helmut und der Franz sowas wie Mentoren sind, Vorbilder, wo die Meinung wirklich sehr, sehr wichtig ist. So, und das musste für mich gut getimt sein, zum Beispiel, denen das zu zeigen. Und wenn das denen dann auch so gefällt und die Reaktion so ist, wie sie war, so, dann war alles richtig. Und das ist die Bestätigung, die wir brauchen. Und da geht es ja auch nur um Liebe.
Um Liebe.
Ja.
So, jetzt, der normale Weg des Musikantendaseins wäre jetzt ja eigentlich vorbei. Also der frühere Weg wäre jetzt gewesen, dass man jetzt die Musik fertig macht und die an einen Vertrieb oder an ein Label oder an irgendwas weitergibt, dass die jetzt damit anfangen, das zu vermarkten. So, jetzt ist bei euch zwei oder bei uns drei jetzt eigentlich so, dass wir uns ja letztes Jahr entschieden haben, wir machen das auch wiederum alles selber. Seit ihr angefangen mit der Produktion von Bleibt ihr treu, von der großen Besetzung, wo der Papa leitet. Und da war jetzt einfach der nächste Schritt, was wir unbedingt machen wollten, war jetzt eben die CD von der kleinen Besetzung. Und jetzt hat es angefangen, dass wir gemerkt haben, oh nein, wir brauchen ja noch einen Titel für das ganze Album. Wir müssen ja noch überlegen, wie das überhaupt heißt. Was wollen wir da überhaupt für eine Geschichte erzählen? Und wie kriegen wir das Ganze zu euch, also zu euch raus? Wollen wir den ganz klassischen Weg gehen, dass es auch bei Amazon und Sonstiges also einfach überall zur Verfügung ist? Oder wollen wir oder denken wir uns was anderes aus? Und natürlich gab es jetzt die Schiene, wo jetzt auch eine ganz andere Schiene ist und wo es jetzt wirklich so ein bisschen trockener wird und nicht musikalisch und überhaupt drum und dran. Aber wie ist es jetzt für euch zwei dann? Macht es euch dann, weil ihr seid ja Musiker an sich, macht es euch nervt es euch eher? Das wäre jetzt komisch, wenn ihr sagen würdet, es nervt. Aber wie ist es für euch, das dann zu machen? Ist es genauso cool? Gewöhnt ihr euch allmählich dran? Oder?
Also ja, sagen wir mal, da habe ich jetzt ja am wenigsten damit zu tun. Tatsächlich ist ja vor allem euer Part. Aber also klar, also man sagen wir mal so, als Musiker in der Ausbildung und sowas hat man damit relativ wenig Kontakt und aber durch das, dass wir uns jetzt ja so selbstständig gemacht haben als Familienunternehmen, wächst man da natürlich immer mehr rein und merkt, was dann auch alles an Arbeit dahinter steckt. Ja, also uns macht es ja schon Spaß, jeder in seine Richtung da noch seinen Teil dazu beizutragen. Aber klar, man entwickelt sich im Endeffekt, oder? Also man lernt immer mehr dazu und weiß immer mehr, um was es da, ja, in welche Richtung es da immer weitergeht.
Ja, also bei mir ist es genauso. Also mir macht es unfassbar viel Spaß, tatsächlich dabei zu sein, ein Album selber rauszubringen. Das macht mir deswegen auch Spaß, weil ich wirklich dann weiß, weil ich auch jemand bin, der gern überall drauf guckt. So, was geht wie raus? So, ich bin einfach sehr, sehr gern dabei und ich bin auch gern dabei, den Leuten das da draußen quasi zu zeigen, dass das mehrere Leute immer mehr machen. So, also ich meine, für eine Aufgabe einzustehen oder einfach den vermeintlich längeren Weg zu gehen, aber dafür den nachhaltigeren, für sich selber, aber auch für die Familie, aber auch für die Musikbranche. So, und dass man einfach heutzutage, das kennt ja jeder, so, wenn man jetzt zu einem großen Label geht, kann man genauso schnell wieder weg sein. So, wenn man es aber selber über Jahre aufbaut, hat man mehr davon. Nachhaltiger, man hat jetzt vielleicht nicht den Number-One-Hit, so, aber man hat definitiv mehr davon, weil man das alles bei sich hat.
Ja,
und, so, und ich finde es auf jeden Fall gar nicht trocken. Ich finde es mega interessant. So, es sind halt vermeintlich viele Leute eher, sind vielleicht nicht genauso mutig, so, oder haben halt oder wissen, wie viel Arbeit es ist und machen es halt deswegen nicht. Aber es ist halt auch ein Talent. So, und mir geht es so, ich schneide gern Videos, ich mache gern Videos, ich setze gern kreative Sachen so um, so Ideen wie kann man was an den Mann bringen, so, wie kann man auch was verändern, wie kann man auch den Leuten zeigen, dass das alles cool ist, was wir machen, so, und das finde ich eigentlich sehr interessant, so, die Leute das wieder cool zu machen, weil das schafft schon nur mit Musik nicht.
Ja, das haben wir natürlich, also was ich jetzt vielleicht noch ergänzen wollte, ist natürlich, dass wir jetzt ja eben die ganze Vermarktung und alles selber machen, dass du natürlich so dann auch eine total reale oder eine totale reale Darstellung hast. Ja? Also da ist nichts gefaked oder irgendwas, was vielleicht, sagen wir mal, gerade bei vielen Leuten, die jetzt mit der Volksmusik nichts anfangen können, die in der 90er Jahre das immer sozusagen denen missfallen hat, wie da immer so die Happy World und hat so aufgesetzt, ja, wenn sozusagen andere Leute sowas vermarkten, das dann immer, das halt nicht ganz so geschickt einfach rüberkommt, oder?
Ja, echt ehrlich,
ja. Ja, halt nicht ehrlich. Ja. Und das ist natürlich jetzt bei uns oder jetzt bei der Blasmusik, Volksmusik heutzutage tatsächlich so, dass das natürlich, wenn das der Künstler selber macht, dann hat es absolut den Stempel, dass es real ist.
So, jetzt heißt die neue Produktion oder das neue Album von der kleinen Besetzung Blasmusik in die Welt. Wie ist eigentlich da dazu gekommen? Also die Frage stelle ich mir auch teilweise ein bisschen selber tatsächlich, weil ich da auch am meisten drin hänge, warum das so heißt. Aber trotzdem dürft ihr erst loslegen und dann komme ich.
Ja, also Julian, warum heißt die Platte Blasmusik in die Welt?
Genau, so muss es gehen.
Das gab mehrere Gründe. Wie ihr wisst, hatten wir bei der letzten Produktion Blasmusik in die Charts und wir fanden das Blasmusik in die oder Blasmusik in ziemlich, ziemlich cool, weil man Blasmusik das Wort ja auch ein bisschen aufteilen kann. Und wir haben sehr, sehr viele Wörter gesucht für die Produktion. Wer sich ein bisschen auskennt in der Blasmusik-Szene, heißt sowas oft Lebenslust oder Herzgefühl.
Lebensfreude.
Oder Lebensfreude oder so. Halt, da gab es immer so ein Schlagwort für irgendwas. Und wir wollten das nicht, dass es so heißt. Das hat uns irgendwie nicht so gecatcht. Das hat uns nicht so überzeugt. Und wir fanden das Blasmusik Indie oder Blasmusik mit Gefühlen oder das ist einfach auch eine sehr, sehr starke Aussage. Und wenn man jetzt die Musiker sieht in der kleinen Egelander Besetzung, also so war mein Gedankengang, die machen ja als Beruf oder die Blasmusik in die Welt sozusagen als Beruf, das ist deren Job. Egal ob in der Blasmusik, in der traditionellen Blasmusik, im Pop, im Rock, im Klassik, im Hip-Hop oder sonst was, die Jungs sind in jedem Genre unterwegs. Sehr schwieriges Wort. Und deswegen fanden wir dann am Schluss, sind wir immer wieder zurückkommen auf das Blasmusik in die Welt. Und wir fanden den Titel dann irgendwann so passend, auch weil der Tipp von unserem Grafiker irgendwie auch kam und irgendwie da dann auch so ein bisschen Licht aufgegangen ist mit der Blasmusik in die Welt. Fanden wir den dann so passend, dass wir einfach gesagt haben, komm, den nehmen wir jetzt einfach. Machen uns nicht mehr viel Gedanken, sondern nehmen den Titel und überlegen uns Sachen, wie wir den nach außen veröffentlichen können. Und dass der Marsch am Schluss jetzt auch so heißt, ist natürlich sehr, sehr toll. Und das macht uns natürlich auch stolz, weil das ja dann alles wirklich dann die Eigenproduktion von uns war. Und das ist natürlich absolut top.
Ja, das ist ja alles komplett richtig dargestellt.
Ja, danke.
Dass wir alle in verschiedenen Genres unterwegs sind. Und das ist ja genauso, deswegen heißt der Podcast ja auch Podcast Vielfalt. So, das haben wir uns irgendwie aufs Leib geschnitten und geschrieben, dass wir für Vielfalt stehen wollen und Blasmusik hat eine Vielfalt, die es nicht viel Musik hat. So. Und eben genauso Blasmusik in die Welt macht jeder von uns, macht jeder Bläser und ist sehr, sehr ehrlich. So. Und Stefan auch, der spielt auch Posaune.
Hör ich jetzt daraus, dass Schlagzeuger nicht ehrliche
nein,
Musik machen?
Sowas würde ich nie sagen. Aber das ist genau das Gleiche, so, weil man macht ja Musik, man muss nicht nur blasen, aber in die Welt hinaus, auch wenn man übt, macht man das, weil der Nachbar das ja meistens dann auch hört. So, und es hat ja immer was Schönes. So, und egal, um welche Musikrichtung es geht, so bläst man die hinaus mit Emotion und mit Lust und mit Bock, mit Geilheit in dem Moment.
Ja, klar. Ja, und ich finde natürlich, sozusagen Blasmusik ist natürlich die, ja, das will ich jetzt vielleicht überspitzt formulieren, aber halt natürlich die Musik, die halt aus dem Innersten des Menschen vielleicht so rauskommt, weil er natürlich das Instrument direkt selber spielt, ja, und nicht irgendein elektronisches MIDI-Keyboard oder Synthesizer, da fehlt halt so eine Emotion, ja. Das kann natürlich auch sensationell gut gespielte Musik sein, ja, oder gibt es auch im Pop-Business genauso, aber da gibt es natürlich auch einfach, vor allem heutzutage, einfach total überproduzierter Bullshit, wo es überhaupt keine Emotionen drin gibt, außer dass vielleicht irgendein Mädchen schön drüber singt. Aber natürlich sozusagen bei Blasinstrumenten ist die Emotion einfach direkt spürbar, wenn man es gut macht. Und das ist natürlich schon geil.
Und das ist natürlich, das haben wir schon sehr, sehr oft gehört, aber der Satz vom Papa, dass er irgendwie mit Luft Emotionen erzeugt, ist einfach 1:1 das, was mir auch mit dem Album dann einfach oder mit dem Motto dann eher so gesehen haben und dann auch so unterstreichen wollen. Und das finden wir total passend, wenn man jetzt das ganze Album auch hört. Das, ihr habt leider noch nicht die Möglichkeit, außer vielleicht schon ein paar Hörproben bei uns auf der Seite zu hören. Aber ich glaube, dass das Motto auf jeden Fall sehr, sehr passend ist. Und alles andere, was wir uns dann weiterhin ausgedacht haben, wo wir jetzt drauf zu sprechen kommen, sicherlich auch absolut passend ist.
Und du hast schon was anderes gefragt, was unser Marsch Blasmusik in die Welt heißt. Und unser Marsch ist ja mehr oder weniger ein Best-of von der kleinen Besetzung. Da ist ein Oberkrainer Teil drin, ein was Modernes, was Egelnerisches.
Stimmt, ein Potpourri.
Und ein richtiges Potpourri. So.
Wieso heißt es nicht so? Das ist
und
ein Potpourri.
Nein, so. Blasmusik. Und da haben wir einfach im Endeffekt irgendwie Glück. So, wie heißt es? Der Tüchtige hat Glück oder sowas. Da gibt es irgendein so Sprichwort. Ja. So, und irgendwie war es einfach nur Dusel. So, dass das einfach nur offen war und unser Marsch halt im Studio erst fertig war. So, und, aber ebenso... Also danach war das eigentlich erst, dass ein Kumpel, der Peter Palmer, mit dem wir auch schon einen Podcast gemacht haben, der zu mir gesagt hat, als er ihn gehört hat, hey, da kommt ja alles vor, was ihr so gemacht habt eigentlich, oder? So, und das hat der Moschi dann irgendwann nur gesagt und er hat gedacht, ja, war Absicht.
Nicht. Nicht. Ja, und da war es jetzt eben, jetzt hatten wir den Namen sozusagen, Blasmusik in die Welt. Wir hatten auch den Marsch jetzt, den Namen für den Marsch, haben wir uns dann auch quasi gleichzeitig gegeben. Und jetzt kam es zu der ganzen Gedankenwelt, wie wollen wir das zu euch bringen? Also wie ihr jetzt auch schon sehr oft rausgehört habt, wir wollen das so ehrlich und so emotionsvoll, heißt das emotionsvoll?
Mit emotionsreich.
Danke, emotionsreich. Danke, großer Bruder. Wollen wir das einfach nach außen tragen. Und wir haben einfach die Erfahrung auch bei der letzten Produktion gemacht, dass es doch einfach... dass wir damit am zufriedensten sind, wenn wir das wirklich selber machen und wir wissen einfach dann, was mit dem Produkt passiert und wir wissen, wie es verschickt wird und an wen es verschickt wird und ja, wie es einfach nach außen hin dann auch kommuniziert wird. Auch wenn wir dadurch wirklich weniger verkaufen wie vorher, aber wir haben einfach das gute Glück oder das große Glück, dass wir das selber machen können und in jedem Paket, wo wir... Also bei der neuen Produktion jetzt hier geht ja wirklich jedes Paket direkt bei uns hier raus, wird verpackt von unserer Mutter oder von mir. Und ihr könnt quasi sicher sein, dass wenn ihr die CD bei uns bestellt oder bestellt, dass es allgemein von uns hier verschickt wird aus Amzell. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr schöner Gedanke ist, einfach wenn man weiß, okay, ihr kauft es direkt beim Hersteller. Direkt auch der die ganze Musik erzeugt hat. Und da wollen wir jetzt einfach versuchen, durch das, wie wir es machen, dass wir den Verkauf nur bei uns über unsere Homepage dann machen wollen, dass es dann einfach noch nahbarer zu uns wird und dass ihr einfach noch mehr von den Gedanken, wo wir hier einfach in der Familie haben, einfach noch mehr spürt. Und das war dann quasi der Gedanke, wo wir uns dann in dem Meeting, wo wir uns zu fünft oder zu viert getroffen haben, auch mit dem Papa, wo wir dann einfach gesagt haben, hey, lass es uns dieses Mal wirklich so machen, dass wir alles selber verschicken oder selber hier bestellend und verpackt und alles selber gemacht wird. Und deswegen ist es quasi so jetzt gekommen. Und ich habe jetzt ziemlich viel vorweggenommen.
Sehr schön gesagt.
Und das waren quasi die Gedanken, wo mir, ich habe es jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, was wir bei uns im Family-Rat uns dabei gedacht haben. Und ich glaube, euch geht es da wahrscheinlich genauso, dass es euch auch ein bisschen stolz macht, dass es so ist. Und dass es wahrscheinlich auch wirklich der richtige Weg ist, um eventuell euch auch ein bisschen dafür zu sensibilisieren, die Musik direkt bei den Bands zu kaufen. Also wir wollen das jetzt nicht explizit auf uns beziehen, sondern das geht ja jeden Band jetzt gerade zur aktuellen Krise auch so da draußen, dass es wirklich am allerbesten ist, wenn man es direkt bei ihnen bestellt und das Geld dann einfach auch direkt da ankommt, die auch dafür Verantwortung haben, warum das Produkt so ist, wie es ist.
Stefan?
Ja, also das war natürlich jetzt super formuliert alles. Und ja, darum geht es uns eigentlich, dass man einfach merkt, vielleicht auch durch das, was wir jetzt schon alles erzählt haben, wie viel Arbeit in so einem Album steckt, was vielleicht vielen Leuten immer gar nicht so klar ist, dass eigentlich so ein Album zu komponieren, arrangieren und dann natürlich zu produzieren und danach dann zu vermarkten und alles, dass sowas mindestens ein Jahr an Arbeitszeit schluckt.
Unbezahlt.
Ja, genau. Und das ist halt dann sozusagen aus unserem aus unserer Sicht als Künstler dann ja eh, wie es ja in allen anderen oder in vielen anderen Gruppen irgendwo auch so ist, oder halt vor allem musikalische Gruppen, dass man halt das manchmal oder sehr oft einfach nicht bezahlt kriegt, ja, und das irgendwie draußen bei den Leuten nicht so ganz klar ist, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass sowas natürlich auch einen Wert hat, den man dann als Künstler oder als Band braucht. Oder Martin, was sagst du noch dazu?
Ja, also ich habe beide schon alles gesagt, was man sagen kann. So, es ist auf jeden Fall so, dass es ja ganz viele Bands gibt, denen geht es ja eh gut, weil die ganz, ganz viel Unterstützung haben und eh schon ganz, ganz weit oben sind auf der Spitze der Musikbranche. Und ebenso gibt es ganz, ganz viele Bands, die gerade in der Gründung waren zum Beispiel. Und zum Beispiel denen kann man was Gutes tun, wenn man direkt bei denen eine CD kauft. So, und ich nehme es jetzt nicht vorweg, weil ich finde, Schulz hat da ganz gute Beispiele genannt, die mir so auch nicht bewusst waren, aber die mich zum Anregen gebracht haben, also mich angeregt haben, nachzudenken. So, und so ist es auf jeden Fall. Und Julian, sag es mal ganz kurz, dann komme ich gleich wieder.
Welche Gedanken meinst du jetzt, Martin?
Soll ich sagen? Also.
Ach, du meinst, okay, ich weiß es. Ja, es tut mir leid.
Beim Podcast hört man nicht immer jeden zu.
Ja, das stimmt allerdings. Nee, ich habe das schon sehr lang auch einfach einen Gedanken, wie man das nach außen hin tragen kann, weil ja, wie ihr wisst, gibt es ja die CDs meistens beim Müller oder beim Saturn oder beim Mediamarkt und dann noch bei Amazon und dann keine Ahnung bei welchen Plattformen. Und es ist halt einfach so, dass es wirklich so ist, die zahlen dafür die CD wirklich nur nicht mal annähernd ein Drittel und ziehen den Rest ein, nur weil sie die Plattform haben, nur weil sie die Macht haben. Und die sind nicht dafür verantwortlich, was quasi, dass das Produkt überhaupt entsteht oder dass es quasi die Geschichte hat, wo es eigentlich nach außen hin tragen soll. Und die nehmen dann wirklich am meisten Geld ein teilweise. Und das hat mich einfach schon immer gestört. Und deswegen wollen wir hier auch bei uns daheim so eine eigene Infrastruktur, so ein eigenes Ding einfach aufbauen, dass wir alle Produkte, wo wir machen, dass das Gefühl, was in den Produkten drinsteckt, dass es auch nach außen hin verschickt wird und dass ihr das einfach direkt von uns bekommt. Und deswegen haben wir das uns einfach bei dem Ganzen gedacht. Und ich habe da in so einen ganz klassischen oder einen ganz passenden Satz mal gehört. Und zwar ging da quasi so, dass die Menschheit bereit ist, oder wir alle oder ich auch teilweise tatsächlich, wir sind bereit, bei einem Kaffeehersteller oder bei einem Kaffeehaus 4,50 Euro für einen Kaffee zu zahlen, sind aber nicht bereit, in der jetzigen Situation, in der heutigen Welt, für ein Stück, wo man per Download kauft, 2 Euro zu bezahlen. Und den hat man sein ganzes Leben lang. Und einen Kaffee, der hält vielleicht 5 bis 10 Minuten und dann ist der weg. So, und da ist mir auch so ein bisschen so ein Licht aufgegangen, weil das wirklich einfach so ist. Also man gibt es ja so oft 4 oder 5 oder 6 oder 10 Euro für Schrott aus, wo man nur 10 bis 15 Minuten vielleicht nutzt. Aber wieso sind wir nicht bereit für Musik, wo ja wirklich, was der Martin ja gesagt hat, wir waren an dem Album über ein Jahr lang dran, unbezahlt sozusagen und hoffen, oder wir haben darauf gewettet, wir haben auf unseren eigenen Erfolg gewettet sozusagen, dass das Album erfolgreich wird und dass wir unsere Kosten einigermaßen einspielen können dadurch. Und warum sind wir nicht bereit für Musik, dann auch die 4 Euro auszugeben für einen Titel, wenn wir für einen Kaffee 4 Euro zahlen beispielsweise. Und das war einfach so der Gedanke, wo bei mir auch so wirklich eingebrannt ist. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir euch wirklich, so wie wir es jetzt auch machen, die Gefühle direkt von uns hört, direkt in unsere Stimme hört, direkt von uns hier im Podcast hört, dass ihr einfach uns direkt spürt vielleicht, wie wir denken. Tatsächlich, ihr spürt, wie wir denken, so, das ist wirklich so. Und dass ihr einfach da vielleicht das Gefühl von uns bekommt, wie wir das Ganze sehen und was wir da für ein Gefühl dahinter stecken oder stecken haben.
Ja, und ich genau, also dein Beispiel ist super gut. Ich habe heute Morgen kurz dran gedacht, zum Beispiel, wir sind ja sau viel auf Tour, so richtig viel. Und dann geht man immer wieder an der Tanke, kauft man sich einen Espresso für 5 Euro. Und da hat eigentlich nur Magenkrämpfe danach. So, also das hat es für mich einfach noch intensiviert. So, und ebenso ist halt es genauso, dass wir die Musik zum Stream erst zu einem Termin X veröffentlichen werden, weil es ist genau das Gleiche. So, ja? Also ich meine, jetzt ein Künstler, der einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ganz, ganz oben in der Musikbranche ist, dem bringt das was. So, dem bringen die ganz viele Streams was. Aber jemand wie zum Beispiel eine Blasmusik oder auch anderen Bands, die brauchen aber tausende Streams, damit sie überhaupt eine CD verkauft haben. So, und das ist in der Blasmusik vor allem so, dass das wird nie krass gestreamt. Nie so, dass die Arbeit wirklich gerechtfertigt sind. Und wenn man den Weg so weitergeht, dann hören bestimmte Gruppierungen irgendwann auf oder die existieren einfach nicht mehr. So, und das ist wirklich so. Also viele kennen die Zahlen ja nicht.
Hä? Und spielen nur noch live und machen
keine CDs. Ja, und spielen nur noch live und machen keine CDs mehr. Und man muss zu den Konzerten kommen, was ja eh wichtig ist. So, aber Musik ist was wir alle brauchen, Stefan.
Ja, also jetzt sagen wir mal, mein Beispiel, das mir immer in den Sinn kommt, ist jetzt natürlich gerade jetzt auch in der Corona-Krise-Zeit, dass eigentlich Musik, oder jetzt wird ja immer davon gesprochen, was ist systemrelevant und was nicht. Und man merkt eigentlich überall in den Medien, läuft die ganze Zeit, kommt jetzt schon immer, wann fängt wieder der Fußball an. Und das wird als so wichtig dargestellt. Aber eigentlich, wenn man jeder für sich selber sieht, ist das Wichtigste für jeden, wenn er sich unterhalten will oder unterhalten werden will am Tag, ist Musik. Oder einfach, dass man, und wenn es nur berieseln lassen und beschallen ist, also wenn ich das vielleicht so sagen, ich baue ja gerade ein Haus und habe jetzt natürlich sehr viel Zeit, weil die ganzen Auftritte abgesagt sind, selber Hand anzulegen. Und ich fand es von Anfang an witzig, als ich immer morgens jetzt da auf die Baustelle ging, dass sozusagen jeder Handwerker, der kam, seinen eigenen Baustellenradio dabei hat und sich den ganzen Tag mit Musik berieseln lässt, weil er es aber wahrscheinlich auch ohne gar nicht aushalten würde. Ja, und manchmal würde ich mir wünschen, dass es echt mal so einen ganzen Tag lang keine Musik gäbe, dass mal wirklich alle wieder merken, wie wichtig für jeden Einzelnen eigentlich Musik ist, dass man das, ja, also ja. Es ist viel, es muss gar nicht als wichtig dargestellt werden, weil es tatsächlich für jeden wichtig ist, ja, also wenn man mal ehrlich ist, wie jemand wahrscheinlich allein von jungen Leuten Spotify tagsüber nutzt, aber die Fußballer, die haben es ständig bitter nötig, dass sie in den Medien als so wichtig dargestellt werden, ja, und das ist eigentlich, die Relation ist da schon Wahnsinn.
Ich finde halt, Musik motiviert und hilft durch Krisen durch vor allem. Also ich meine, also
jede Gefühlswelt.
Ja, jede Gefühlswelt. Also es ist ganz schlimme Gefühle, jemand verlässt uns. So. Selbst dann hilft Musik einem, wieder Blick nach vorne zu richten, wenn man weiß, was man hören kann. So. Aber genauso geht es mir oft, dass ich bei Mama immer kurz vorm Auftritt in der Nightliner gehe und bestimmt immer Musik anhöre, weil die mich krass motiviert. So, und genauso gibt es Musik, die man zum Sport ganz gern anhört. So, wenn man im Fitnessstudio ist, was da so meistens läuft. So, also ich meine, Musik regt halt immer an, etwas zu, also hilft eigentlich immer nur. So.
Ja, klar, es gibt ja auch Rhythmustherapien und alle, also es gibt ja in die medizinische
Fußball Richtung. Fußball kann
das
nicht.
Auch, nee. Aber eben, das Wichtige ist ja, dass sozusagen jeder Einzelne von uns allen natürlich einfach merkt, wieder vielleicht ein bisschen merkt, wie bei ganz anderen Sachen auch, die man natürlich sich immer, die man sozusagen immer als selbstverständlich genommen hat, dass man die überall einfach so einfach und billig herkriegt, dass Musik halt auch ein Gut ist, das hergestellt werden muss und das natürlich einfach, dass es nicht umsonst geben kann. Ja? Und dass man natürlich auch solche Leute, die echt sehr, sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken, so wie andere auch in ihrem Job, dass man die auch unterstützen muss.
Ja, und das ist quasi, die Gedanken von uns, wie ihr merkt, sind sehr philosophisch, aber wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und es ist einfach bei uns so, dass wir wollen den höchsten, oder wir haben den höchsten Qualitätsanspruch. Deswegen gehen wir in ein Studio, wo natürlich auch sehr, sehr hochwertig ist und wo auch sein Preis hat. Und auch unsere Musiker werden auch passend bezahlt und auch quasi das Produkt, was wir herstellen lassen wollen für euch, kostet natürlich auch Geld. Und deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, jetzt erstmal alles nur über unseren eigenen Shop zu verkaufen. Das bedeutet aber auch, wir wissen natürlich, mir geht es selber so, ich habe teilweise gar keinen CD-Player mehr daheim. Deswegen gibt es bei uns auch den digitalen Verkauf. Also ihr könnt bei uns auch Digitales oder das Stück, den Marsch beispielsweise, den gibt es bei uns für 1 Euro, kann man den Marsch runterladen und kaufen. Und deswegen wollen wir das jetzt erstmal über unseren Shop machen und dann die ganzen Plattformen wie Spotify, iTunes und so weiter und so weiter. Das wird es erst im Sommer geben. Wann genau, werden wir euch noch verraten. Aber alle diejenigen, die uns schon vorher unterstützen möchten oder eben auch den Song oder sonst was hören wollen, könnt ihr sehr, sehr gern bei uns auf der Homepage runterladen. Und das war dann quasi, oder das waren jetzt zusammengefasste Gedanken von uns dreien, warum es das erstmal nur bei uns gibt und warum wir uns dafür entschieden haben. Und ich glaube, der ist auch sehr nachvollziehbar. Und wir hoffen sehr, dass es jetzt für euch nicht irgendwie komisch kommt, dass wir den Weg so eingeschlagen haben. Wir hoffen sehr, dass ihr es eher gut findet und wie auch jetzt in der heutigen Zeit und auch versteht, gerade auch in der Corona-Zeit, unterstützt die Geschäfte vor Ort, kauft direkt beim Bauern ein. So sehe ich das ähnlich bei uns. Kauft direkt bei denen ein, bei die Musik herstellen und die dafür verantwortlich sind, dass es überhaupt das gibt, direkt vor Ort. Und das sehen wir eben da genau gleich und das waren unsere Gedanken dahinter. Und haben wir noch ein Thema offen jetzt zur Produktion? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es wirklich gerade aktuell meine Lieblings-CD ist.
Die am 8. Mai 2020 erscheinen wird.
Yes, und was ist nochmal am 8. Mai? Da habe ich Geburtstag. Oh, verrückt.
Komisch.
Da haben wir ja einen doppelten Feiergrund. Aber was ich noch, doch, ich habe eine abschließende Frage. Habt ihr, es sind ja 13 Titel drauf, habt ihr einen Lieblingstitel? Wenn ja, welche Nummer ist es?
Und das könnt ihr uns erraten, wenn ihr die CD gehört habt, am 8. Mai.
Ja, aber ihr müsst trotzdem nur sagen, welche. Wie er heißt.
Ach so, du meinst bei uns. Ja gut, Stefan, fang du an, ich muss noch überlegen.
Ja, aber es gibt natürlich es gibt zwei bis drei, aber doch, also mein absoluter Lieblingstitel ist die letzte Nummer. Für meine Liebsten von Sebastian Höglauer.
Wow. Und der ist gerade aus der Kommunion gekommen. Also, wenn man richtig aufgepasst hat.
Den hat er nämlich für uns geschrieben.
Ja, also für meine Liebsten ist auf jeden Fall mega, mega, mega cool. Also ich finde wirklich alles richtig cool. Mir geht es so, dass natürlich dass in der Büchsenmacherei finde ich richtig geil und im Weißen Brauhaus.
Bräuhaus
finde ich nicht nur wegen dem Namen richtig geil, sondern wegen der Musik vor allem, weil das der Ohrwurm ist, der mich ständig begleitet.
Also du stehst auf bayerische Polkas.
Ja, das gefällt mir. Nee, aber bei.
Du kriegst halt ein Bier durch.
In der Büchsenmacherei gefällt mir vor allem das Schlussrefrain. Das gefällt mir am allerbesten. Ja. Da habe ich immer das meiste Grinsen drauf. Und dann wirklich, ohne Witz, gefällt mir einfach der Marsch von uns beiden auch sehr, weil gerade die Stelle im Trio, die Melodie, wenn wir alle zusammenkommen, kurz bevor es in den Übergang geht, das berührt mich am allermeisten von allen Stücken, so, also von allen Stellen. So, aber jetzt ist mal meine Lieblingsstücke, aber ich finde wirklich alle mega geil.
Perfekt.
Und du?
Meiner ist tatsächlich auch der erste, also den Titel von euch, weil ich den einfach allgemein so ziemlich für das ganze Album sehe. Ist mir nur gar nicht aufgefallen, dass da in der Musik quasi die ganze kleine Besetzung eigentlich wieder gespiegelt wird. Aber wahrscheinlich deswegen, kann ja sein. Mhm. Aber welchen ich natürlich auch absolut ein Brenner und absolut geil finde und ich immer eine gute Laune danach habe, ist im Weißen Brauhaus. Darauf könnt ihr euch freuen. Vielleicht kommt der ja schon vorher. Wer weiß es.
Oh, Spoiler.
Aber ich glaube, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt relativ lang geredet. Bin gespannt, wie lang es dann sein wird. Das wird wahrscheinlich der längste Podcast bisher. Aber ich fand es zu dritt mal ganz, ganz cool. Da muss ich nicht immer nur mit Martin reden. Und oh, er grinst gerade ganz komisch. Und bleibt gesund. Viel, viel Spaß mit unserer Musik. Wir freuen uns wirklich über jede Unterstützung von euch. Und das ist gerade wirklich... bekommen wir sehr, sehr viel Unterstützung von euch und da möchten wir uns auch sehr, sehr viel bedanken bei euch. Habe jetzt sehr oft
absolut.
Bei euch gesagt. Gell?
Ja, aber es ist ja auch so, super, wie es läuft.
Ja, also und es geht bei Kommentaren los und geht bis zum Download im Endeffekt. So, und die Kommentare sind wirklich sehr, sehr nett und finde es mega cool, was wir für Rückmeldungen kriegen von alt bis jung. Von jung bis alt.
Yes. Also, dann sagen wir ciao. Wünschen euch alles Gute und bleibt uns treu, sozusagen.
Jo, ciao, bis bald.
Ciao, bis bald.